Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Vor lauter Hollywood- und Netflix-Produktionen, die mit großem Getöse, Kinos und Home-Bildschirme fluten, vergisst man manchmal, dass auch die Amerikaner feines Independent-Kino machen, dass es auch in Deutschland dann ankommt. Darum kümmert sich das Festival Unknown Pleasures in Berlin, läuft seit Jahresbeginn und noch bis Mitte Januar, gegründet und kuratiert von Hannes Brühwiler. Willkommen im Studio.
Hallo.
Ja, Herr Brühwiler, Sie kündigen Ihre Filme folgendermaßen an. Daring in Form and Content, Diversified and Adventurous. They function as both intelligent and entertaining cinema. Also Sie legen die Latte ziemlich hoch. Wie finden Sie denn solche Knallerstreifen, die es dann doch nicht in den Mainstream geschafft haben?
Also ich recherchiere relativ viel. Also der erste Ort, wo ich Filme sehe, sind Festivals, andere Festivals, wo ich dann schon die ersten Titel auswähle.
In den USA?
In Europa.
Ach so.
Ich würde gerne in die USA, aber das muss ich noch ein bisschen warten, bis das Budget. Aber es ist jetzt so mit dem Internet, Blogs und Freunde. Ich habe einige Leute in den USA, die mir immer Tipps geben. Und ich weiß auch ein bisschen, welche Blogs oder welche anderen Festivals ich schauen muss. Und so suche ich mir wie so ein Puzzle so ein bisschen das dann zusammen und frage die Leute dann auch direkt an.
Und wie schwierig und teuer ist es dann, diese Perlen selber zu lizenzieren?
Also die größte Herausforderung sind oft die Premiere. Also gerade wenn Filme einen Weltvertrieb haben, dann ist natürlich die Frage, wo ein Film Deutschland-Premiere, Europa-Premiere hat, wichtig. Und das ist ein Kriterium, an dem ich oft scheitere, was auch völlig in Ordnung ist, weil ich brauche nicht eine Europa-Premiere, da sollen sie lieber auf ein größeres Festival gehen. Das ist eigentlich so die Haupthürde, der ich begegne.
Aber Sie schaffen es auf jeden Fall immer, ein großes Programm zusammenzustellen. Eröffnet haben Sie in diesem Jahr mit Give Me Liberty. Das ist ein Film über einen Krankentransportfahrer in Milwaukee, bei dem irgendwann das komplette Chaos ausbricht.
Pick up the radio. Answer me. Where are you?
I should be there in 10. I'll be there soon.
They need to go to the grocery store. You. They have to go to dialysis. You. They have to get home. It's you.
You guys are still here?
Да, здесь автобуса нет до сих пор.
Виктор, надо. Надо.
Babylonische Sprachenverwirrung im Transporter. Hannes Brühwiler, warum dieser Film beim Festival?
Ich suche ja jedes Jahr so Filme, die mich überraschen, überrumpeln, und ich habe noch nie von diesem Filmemacher gehört. Und ich finde, einerseits ist das ein fantastisches Roadmovie, 24 Stunden im Leben von diesem jungen Mann, wie er völlig, fast schon unkontrolliert, wie so eine Flipperkugel in so einem Flipperkasten, wird er durch diese Stadt geschleudert. Und das sind viele Laiendarsteller, also ist ein wahnsinniges Ensemble. Und gleichzeitig, was mir auch immer wichtig ist, hat der Film auch eines etwas Utopisches, es ist so ein großes Miteinander, Menschen aus verschiedenen Ländern, und auch was Politisches, weil Milwaukee ist eine Stadt, in der bis heute die Trennung zwischen Schwarz und Weiß, also die Armut, Arbeitslosigkeit und auch wo wer wohnt, sehr, sehr hoch ist in den USA. Und das spiegelt sich alles in diesem Film.
Mhm. Politik ist da auch gleich das richtige Stichwort. Gehen wir noch auf ein anderes Beispiel. Die böse Rassismuskomödie Sorry to Bother You. Ein schwarzer Callcenter-Mitarbeiter wird erfolgreich, als er eine weiße Stimme imitiert.
Hey, hello. Mr. Davison, Cassius Green here. Sorry to bother you.
Let me give you a tip. You want to make some money here? Use your white voice.
My white voice?
I'm not talking about Will Smith's wife, like this young blood.
Hey, Mr. Kramer. This is Langston from Regalview.
As always, we'll be getting that out to you right away.
You're doing so good with the voice thing.
Holla, 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 holla!
Oh, yeah! All right!
Ja, also Sorry to Bother You war erfolgreich in den USA, hat aber keinen deutschen Verleih gefunden. Hannes Brühwiler, haben Sie dafür eigentlich eine Erklärung?
Nein, dafür habe ich keine Erklärung, weil das ist auch ein Debütfilm. Der Regisseur heißt Boots Riley und das ist mir auch so ein bisschen ein Rätsel. Also ich denke, der wird auf Streaming-Plattformen vielleicht mal gezeigt, aber die ganze Kraft und der ganzen Biss, finde ich, der kommt vor allem auf dieser großen Leinwand zum Tragen. Wenn man, und vor allem auch, was ganz wichtig ist, mit anderen Leuten sich den Film anschaut, in einem Publikum. Das ist bei jeder Komödie oder Satire dann nochmal besser.
Ja, dass solche Filme im Trump-America überhaupt entstehen, das lässt aber schon hoffen, oder?
Ja, also das auf jeden Fall. Ich meine, wir wissen ja, es ist ein sehr gespaltenes Land. Also, und die Filme reflektieren das natürlich auch. Und alle Filme, die ich dieses Jahr zeige, sind ja, würde ich jetzt sagen, in den ersten 2 Jahren von Trumps Präsidentschaft entstanden. Und es ist schon spannend zu schauen, wie man sieht, was verschiedene Formen diese Filme zu suchen, darauf zu reagieren. Also nicht nur auf Trump, aber auf dieses gesellschaftliche Klima im Allgemeinen.
Also das ist dann schon auch so ein bisschen Motto in dem Festival, dass Sie sich politische Filme raussuchen, die auf den jeweiligen Zeitgeist eingehen, denn Sie zeigen ja auch ältere Filme.
Genau, also ich suche jetzt nicht explizit, also ich sage mir nicht, ich möchte jetzt hier nur politisches Kino schauen, aber das ist was mich persönlich auch sehr interessiert. Und also gerade dieses Jahr ist es mir dann schon aufgefallen, als das Programm fertig war, dachte ich, ups, das ist wieder doch viele politische Filme, was natürlich nicht schlimm ist, aber das war jetzt nicht so geplant ursprünglich.
Weil Sie vorhin gesagt haben, Sie haben keine Erklärung, warum es nicht in den deutschen Verleih schafft. Gerade dieser Film, wo wir eben den Ausschnitt gehört haben, Sorry to Bother You, ist das vielleicht ein dezidiert eben doch amerikanisches Thema, was bei uns nicht ganz so verfängt?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube eigentlich nicht, weil also der Film geht ja auch weiter. Es geht ja nicht nur um Rassismus, es geht auch um Kapitalismus und sozusagen die Ausbeutung des kapitalistischen Systems. Also das ist natürlich eine absolut universelle Frage. Ich glaube einfach, dass der doch zum Teil wirklich sehr böse ist und dass da viele vielleicht doch ein bisschen Angst haben oder ein zu großes Wagnis ist, weil sie denken, da kommt dann doch sowieso niemand. Und ich weiß es nicht. Also die erste Aufführung lief wahnsinnig erfolgreich, drum, ja.
Ist es eigentlich so, dass nachdem Sie Filme gezeigt haben auf Ihrem Festival, dann andere auf Sie zukommen und sagen, Mensch, den Film wollen wir vielleicht doch nochmal auf die Leinwand bringen?
Also es gibt durchaus Kinos, es gibt eigentlich jedes Jahr, dass Kinos mir schreiben und sagen, ich würde gerne diesen Film nachspielen und dann den Kontakt zum Regisseur oder zum Produzenten, und das passiert regelmäßig und das finde ich auch super, das freut mich dann jedes Mal.
Warum konzentrieren Sie sich überhaupt auf US-Independent-Filme und nicht vielleicht erweitern das Spektrum auf, sagen wir mal, kanadisch, französisch oder wie auch immer?
Weil das ist schon so ein Riesenmarkt, und was ich halt an dem US-Independent-Film interessant finde, der hat natürlich eine ganz lange Geschichte, die ich interessant finde, aber vor allem auch durch dieses Hollywood. Also ich finde, je stärker sozusagen der Gegenpart ist, und mir geht es auch gar nicht darum, jetzt Hollywood zu verurteilen, aber je stärker sozusagen der Gegenpart ist, desto besser kann man sich auch daran reiben. Und das, finde ich, zeichnet das Independent-Film auch aus, im Gegensatz zu vielen anderen unabhängigen Kinos in anderen Ländern.
Apropos Reiben, also zweiter Schwerpunkt des Programms, diesmal die Retrospektive zu Elaine May, deren Abenteuerfilm Ishtar von 1987 mit Warren Beatty und Dustin Hoffman ein gigantischer Flop war. Wieso sie?
Weil ich wollte es schon lange eigentlich zu ihr was machen, und sie ist ziemlich vergessen. Also ihre Filme, ihre Regiearbeiten sind ziemlich vergessen. Man erinnert sich vor allem an diesen Flop bis heute. Wenn man ihren Namen hört, denkt man, oh Gott, da war doch dieser schlimmste Film aller Zeiten. Da waren
noch 3 weitere große Filme gemacht.
Genau, und sie hat insgesamt 4 Filme gemacht zwischen 71 und 87 und war in den 70ern, sie war die einzige Frau, die in Hollywood für ein Studio Filme machen durfte. Und das sind, finde ich, großartige Filme mit einem wahnsinnigen Gespür für Komik, einem ganz tollen Schauspielerführung. Und natürlich hat sie auch eine ganz andere Sensibilität als das New Hollywood damals, also Scorsese, Coppola, das waren ja schon sehr durch Männer dominierte Filme, und da hat sie halt einen ganz anderen Ansatz.
Also sie hatte gewissermaßen eine Vorreiterrolle als Regisseurin inne zu der damaligen Zeit. Ist das heute auch noch sozusagen sie als Role Model? Wie sehen Sie das?
Also sie ist schon, würde ich schon sagen, so eine für viele, auf jeden Fall ein Role Model und auch so eine Kultfigur, also habe ich jetzt auch gemerkt, dass ich das angekündigt habe. Ihre Filme waren das, auf was die meisten Leute reagiert haben. Sofort, oh, endlich können wir die mal sehen und super. Und ich glaube schon, und sie arbeitet auch an einem neuen Film wieder, jetzt nach 30 Jahren, was ich auch interessant finde. Ich glaube schon, dass sie für viele so eine Inspirationsquelle in der Form dann ist.
Also Ishtar, diesen Flop zeigen Sie auch. Der war sogar für die Goldene Himbeere nominiert. Was war in dem Film, dass er so gefloppt ist?
Ich kann mir das eigentlich, also gerade wenn man jetzt noch mal anschaut heute, nur sehr schwer erklären. Also die naheliegendste Erklärung ist einfach, dass auch wieder das Politische hier, da geht ja um 2 völlig talentlose Sänger, die durch ein imaginäres Land in Nordafrika ziehen. Und das ist ein ganz böser Film eigentlich über die ahnungslose US-Außenpolitik. Und das 1987, als Reagan überragend wiedergewählt worden ist, das war, muss für viele ein riesen Affront gewesen sein, dass hier eine Filmmacherin kommt, die sagt, die haben noch keine Ahnung von Außenpolitik.
Und das ist ja dann unter Bush wieder ungeahnt aktuell geworden.
Ja, ja, absolut.
Hm. Was macht die Filme ansonsten von ihr aus, wenn sie eben auch sagen, sie ist bis heute ein Role Model, also gerade wenn es um MeToo geht?
Also ich finde, vor allem interessant sind die Männerfiguren bei ihr. Und da, sie zeigt auch, dass, auch wenn es Hauptfiguren sind, muss man die nicht mögen. Also Mikey und Nicky, wo John Cassavetes und Peter Falk die Hauptrollen spielen, das ist wirklich ein ganz finsteres Bild von einer gewissen Männlichkeit, obwohl es die Helden des Films sind. Und das finde ich total spannend zu sehen. Ja, sie nimmt die als die beiden Hauptdarsteller, aber das müssen deswegen keine guten Menschen sein.
Dailene May, Schwerpunkt beim Independent Film Festival Unknown Pleasures. Hannes Brühwiler ist der Kurator und der Gründer dieses Festivals. Danke, dass Sie da waren.
Danke.